She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge She Happens. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir hoffen, ihr genießt die Adventszeit und hattet ein schönes Wintersportwochenende, ob selbst aktiv auf der Loipe oder auf der Piste oder ganz gemütlich von der Couch aus. Es gab ja viel zu sehen. Mein Name ist Corinna Horn und mir zugeschaltet sind zum einen aus München Moritz Batscheider.
Hallo.
Und zum anderen aus der Ramsau Vinzenz Geiger.
Servus.
Ja, ob in St. Moritz oder in Val d'Isère, bei den Alpinen gab es am Wochenende wieder richtig viel zu sehen. Und einer, der am Samstag im Riesenslalom am Start war, ist Anton Grammel. Finzi hat ihn ja vor 2 Wochen schon in der Folge angekündigt, aber da hat es wegen der Zeitverschiebung in die USA leider mit einem Terminfinden nicht so ganz funktioniert. Umso schöner also, dass es heute klappt. Servus Anton, schön, dass du da bist.
Oh, servus, hallo, danke für die Einladung.
Anton, wo erwischen wir dich denn gerade nach dem Weltcup-Wochenende in Val d'Isère?
Ich bin gerade im Pfälders, in Südtirol beim Training. Wir sind hier ja eigentlich direkt von Val d'Isère hierher gefahren zum Training für die Vorbereitung für den nächsten Weltcup in Alta Badia nächstes Wochenende.
Dass der Finzi dich angekündigt hat, ist übrigens die freundliche Variante. Eigentlich hat er dir Vorwürfe gemacht, dass du uns in Anführungszeichen versetzt hast.
Ja, das war jetzt schon ziemlich schwierig, glaube ich, dass man da irgendwie zusammenkommt mit der Zeitverschiebung in der USA. Und ich wollte jetzt euch jetzt nicht irgendwie zu spät noch irgendwie da wachhalten. Ich habe jetzt schon probiert, irgendwie nachmittags einen Termin zu finden, wo ich Zeit habe, aber das wäre jetzt, glaube ich, zu spät gewesen.
Ach, alles in Europa. Gut.
So Podcast-Aufzeichnung um 23 Uhr, dann wäre schon auch.
Ja, ist nicht so gesprächig, glaube ich. Ja.
Je nachdem.
Kommt immer drauf an, was man davor so macht.
Aber Zeitverschiebung ist ein gutes Stichwort. Bist du jemand, der da anfällig ist? Bist du direkt den Jetlag wieder losgeworden oder hattest du überhaupt einen?
Ja, also ich finde, Richtung Westen ist es nicht so ein Problem. Also jetzt in die USA hatte ich jetzt eigentlich keine Probleme. Das ist auch, glaube ich, ganz angenehm, wenn man früh müde wird und dann aber auch früh aufsteht, dann hat man ein bisschen was am Tag. Aber jetzt, die Reise zurück war ziemlich hart, weil wir fliegen am Sonntag oder sind am Sonntag nach dem Rennen geflogen. Das heißt, am Montag erst in München gelandet und Samstag war dann halt gleich das nächste Rennen und es sind 8 Stunden Zeitverschiebung. Also es war schon ziemlich, ziemlich hart. Wenn man halt dann eben genau wieder in die andere Richtung, man wird abends nicht müde und schläft eigentlich relativ lang. Das ist relativ zart gewesen eigentlich.
Ich glaube, ihr wart ja insgesamt fast oder vielleicht sogar ein bisschen mehr als 3 Wochen drüben in Amerika. Wie ist so ein langer Block in den Staaten? Wie fühlt sich das für dich an?
Ja, also ich war fast 4 Wochen wirklich tatsächlich drüben. Da gewöhnt man sich natürlich schon an alles. Also da ist man dann voll in dem Rhythmus drin in den USA. Aber generell, glaube ich, ist jetzt vom Training wie hier oder Training hier in Europa gar nicht so unterschiedlich. Also die Einheiten sind da halt auch vom Morgens weg relativ früh. Also wir hatten da, weil es relativ oder viel los ist in dem Skigebiet, war das auf mehrere Einheiten aufgeteilt. Hatten wir teilweise Einheiten von morgens um 7 weg. Also ist eigentlich ähnlich wie hier. Ist nur deutlich dunkler da noch. Das macht es sicherlich nicht leichter. Dann auch Speed zum Trainieren, wenn es noch ziemlich dunkel ist. Aber ja, relativ lang war ich drüben.
Das Kuriose bei euch ist ja, bevor wir gleich noch zu einzelnen Rennen kommen, bei euch Riesenslalomfahrern, es ist noch nicht mal Weihnachten. Wir haben jetzt quasi, wir zeigen am Montag nach dem 3. Advent auf und bei euch ist schon fast die halbe Saison rum, also wenn man jetzt nur die Riesenslalomrennen anschaut.
Ja, schon.
Ist das nicht komisch?
Ist richtig, also ja, Ich finde es nicht schlecht, wenn so Rennen nach Rennen kommt. Man hat natürlich eine ziemlich große Lehrphase im Januar, Februar in der Zeit. Aber ist schon hart auch, gerade mit der Reiserei, wenn jetzt der USA und dann die Woche drauf in Frankreich Rennen sind, dass man einfach innerhalb von wenigen Tagen wieder parat sein muss. Aber man bleibt halt auch in einem Rhythmus drin. Das finde ich jetzt nicht schlecht. Ich habe mir eigentlich auch schon mal ein bisschen mehr Rennen so gewünscht. So mit einer Disziplin ist es dann auch gar nicht so leicht, im Rennrhythmus dann drin zu bleiben. Drum finde ich es in Ordnung, dass so viele Rennen sind. Aber ich bin jetzt da auch in einer Luxusposition quasi, der jetzt nur eine Disziplin fährt, wenn wir jetzt andere, die zwei, drei Disziplinen haben und dann eben noch andere Rennen zu dem Riesenslalom dazu haben, ist für die, glaube ich, schon ziemlich hart in der Zeit jetzt.
Aber das kann man ja auch andersrum sehen. Also auf der Luxus für dich, aber vielleicht finden sie auch, wenn du sagst, du findest ganz cool, wenn es Rennen für Rennen, Schlag auf Schlag geht, dann müsstest du vielleicht nochmal eine andere Disziplin dazu nehmen, dass sie nicht langweilig wird.
Ja, probiere ich auf jeden Fall. Jetzt habe ich ja in Copper Mountain mal das mit dem Super-G ausprobiert. Aber auch da habe ich gemerkt, der Tag hat schon ziemlich viel gezerrt an Energie. Ich war extrem aufgeregt. Ich glaube, das war sicherlich nochmal mit Grund. Ich war dann am nächsten Tag im Riesenslalom. Das habe ich schon gemerkt, dass ich nicht ganz so fit bin. Ich war sicherlich nicht bei 100% so vom Energielevel her. Und dann ist noch dazu gekommen, dass das ein ziemlich anstrengender Riesenslalom war. Also das war sicherlich nicht optimal Vorbereitung. Aber jetzt weiß ich zumindest, wie es ist. Und kann mich da drauf einstellen, wenn es mehr kommt.
Ich habe mir übrigens deinen Lauf angeschaut. Ich habe Eurosport Player. Ich habe es, oder Discovery Plus heißt es jetzt. Hab bis zum letzten abgewartet und hab's mir noch angeschaut, wie gefahren bist.
In Copper, also in den USA, die Rennen, ja. Die waren ja perfekt zur Primetime am Abend, oder?
Das war super.
Das war wunderbar.
Ja, wir haben es letztes Mal schon davon gehabt. Eigentlich so für uns finden das alle immer, das ist eigentlich richtig geil, wenn ne? Schön abends nur einschalten, dann kommt nur Wintersport, schon angenehm.
Ja, glaube ich, also besser wie irgendwie mittags, da hat doch keiner Zeit, das sich anzuschauen, aber ist eigentlich auch ganz cool, ja, wenn es abends ist. Was meinst du? Gib mir mal ein bisschen Feedback zu meinem Lauf.
Ja, also.
Warum ich jetzt da so viel verloren habe?
Ja, ich finde, so langsam hat es gar nicht ausgeschaut aus meiner Sichtweise, aber irgendwie war es dann ganz schön weit hinten.
Ja. Es waren jetzt aber auch immer ziemlich enge Rennen und glaube, eine ziemlich undankbare Position, so im zweiten Durchgang zum Starten. Das hat man jetzt in Val d'Isère auch wieder gesehen. Dass sie da relativ viele brutal vorgefahren haben im zweiten Durchgang, also Plätze gut gemacht haben. Und die, was so im Mittelfeld gestartet sind, dass die haben halt nicht so viel Vorsprung gehabt auf die momentan Führenden im zweiten Durchgang. Aber halt die Piste hat schon ein bisschen nachgelassen. Also da hat es, glaube ich, einige ziemlich durchgespielt oder das ganze Klassement ein bisschen.
Also ich habe gerade deine Super-G-Fahrt gemeint und nicht deine Riesenfahrt. Also.
Ach so. Ja, okay, da war jetzt.
Sonst ist ja deine Startnummer mittlerweile so gut, da braucht man ja nicht mal lang warten.
Ja, warten nicht, ja. Aber ja, okay, das hätte man sich, das hätte ich nicht unbedingt anschauen müssen, ja. Das wäre mal ein Testversuch da im Super-G. Hätte nicht gedacht, dass man dann überhaupt noch einen Zuschauer hat.
Ich war wahrscheinlich der Einzige und die anderen, wo halt eingeschlafen sind und nur weiterlaufen lassen haben.
Ich habe es nicht live gesehen, muss ich gestehen. Aber ich habe nochmal nachgeguckt und zumindest nach allen Rennen, die die FIS in ihr Verzeichnis mit aufnimmt, bist du überhaupt erst zum ersten Mal Super-G letztes Jahr gefahren, oder?
Ja, ich hatte eine längere Pause, hatte ich auf jeden Fall am Super-G. Ich habe das Projekt ein bisschen auf Eis gelegt, weil der fehlende Erfolg hatte ein bisschen die Motivation genommen. Und jetzt, weil es halt einfach im Riesenslalom besser gelaufen ist, war das eigentlich so der logische Schritt, dass man das so ein bisschen nachzieht. ich habe es öfter trainiert, bin halt dann nur keine Rennen gefahren. Und jetzt letztes Jahr bin ich so ein paar Rennen dazu gefahren. Ja, und jetzt dieses Jahr hat mir das schon ins Auge gefasst, dass ich da das bisschen ernsthafter angehen will. Ich war mit der Abfahrtsmannschaft mit in Chile beim Training da, für Zeit lang zumindest, nicht die komplette Zeit, um da einfach so ein paar Kilometer abzuspulen auf den langen Ski, und dann einfach auch zum Sehen, wie sinnvoll ist es, dass ich das Projekt Super Ski weiter verfolge. Und jetzt auch in Colorado habe ich mit dem Abfahrtsteam zusammengetan und da so ein bisschen trainiert und dann auch eben so mich teamintern durchsetzen können für diesen Startplatz in Copper Mountain. Ja, und durfte da mal fahren. Das war sicherlich eine coole Erfahrung und ich denke, ganz so schlecht war es jetzt nicht. Also es hätte sicherlich eine Zukunft, wenn ich das ein bisschen ernsthafter verfolge.
Aber macht schon Bock, oder? Also man kann sich ja das, also eine Position, die ist von mir, so schnell fahre ich selber nie Ski, weißt du, meine, diese Verhältnisse, ich kann es mir nur vorstellen. Aber dieser Sprung nochmal, das macht schon Bock, oder?
Auf jeden Fall, das hat richtig Spaß gemacht. Aber eben, ich war auch extrem nervös, also so nervös war ich schon lange nicht mehr. Auch wenn wir auf der Strecke sogar trainieren durften vorher. Also ich habe alles kannt, das war jetzt nichts Neues für mich. Aber das trotzdem im Rennen zu machen, ist schon mal was ganz anderes. Und zwar cool, mal wieder so richtig angespannt zu sein. Das hat man natürlich dann sonst auch nicht mehr ganz so viel, wenn man das gewohnt ist, das Rennen fahren und so und immer in seiner Komfortzone so ein bisschen bleibt. Und da war das jetzt mit dem Super-G echt mal richtig cool und es hat auch echt Spaß gemacht.
Aber wie schwer ist es vom Training her, das Projekt Super-G weiter zu verfolgen? Ich meine, von den deutschen Riesenslalomherren gibt es ja, sobald ich weiß, niemanden, der jetzt auch Speed-Ambitionen hätte und umgekehrt ist es ja auch nicht anders. Also wie funktioniert das bei dir vom Training her? Weil ihr seid ja doch meistens eigentlich an unterschiedlichen Orten und nicht zusammen unterwegs.
Ja, genau, das ist sicherlich nicht so leicht. Ich denke, in der Vorbereitung war das jetzt sicherlich einfacher, wenn keine Rennen sind, dass man sich da irgendwie ja zusammentut, dass ich jetzt oder ich mich dem Speed-Team anschließe. Jetzt im Winter ist das Training sicherlich ja ein bisschen provisorisch und wir werden sicher ein paar Super-G-Tage irgendwie eingebaut kriegen. Ich denke, das wird auch dem restlichen Riesenslalom-Team ganz, ganz gut tun oder so ist zumindest der Plan, dass auch die ein bisschen Super-G fahren, weil es ja doch dem Riesenslalom gar nicht so unähnlich ist, weil einfach die höhere Geschwindigkeit, die weiteren Torabstände und so. Aber grundsätzlich von der Bewegung ist es sehr vergleichbar. Darum werden wir das sicher irgendwie ein bisschen einbauen können. Ich glaube, da gibt es schon auch den einen oder anderen, der in die Richtung Ambitionen hat aus dem Team. Und vielleicht baut sich da jetzt dann in Zukunft so ein bisschen so ein Riesenslalom-Super-G-Team auf. Wer weiß, das wäre sicherlich denkbar, weil die Tendenz geht auch bei anderen Nationen in die Richtung, dass die Riesenslalom-Fahrer, die jetzt nicht Slalom dazu fahren, eher auf Super-G gehen. Und man sieht es ja bei so einem Marco Odermatt, der das sehr gut macht und sehr gut vereinbart miteinander. Super-G und Riesenslalom. Oder halt Speed und Riesenslalom. Und ich glaube, das ist schon irgendwie möglich, wenn man das wirklich will, kriegt man es auf jeden Fall hin.
Jetzt hast du vorhin schon Val d'Isère angesprochen. Und wir müssen natürlich schon noch mal übers Wochenende sprechen. Wie weit hast du denn deinen Lauf schon analysiert und war ganz blöd gefragt, woran hat es denn gelegen, dass es für den zweiten nicht gereicht hat?
Ich hab's probiert, auf jeden Fall rauszufinden, an was es liegt. Das ist, denke ich, nicht einfach, das zu sagen. Letztendlich bin ich sicherlich beim Thema Material irgendwie hängen geblieben, dass es da dran legen könnte, weil der Schnee war schon sehr speziell. Das war relativ weich, beziehungsweise haben sie da eigentlich gar nicht mit Wasser gearbeitet, was sonst ja eigentlich bei uns normal ist, dass man da die Piste mit Wasser präpariert. Und dann war die Piste sehr trocken und aggressiv eigentlich schon vom Untergrund. Und mein ganzes Setup, meine Abstimmung von Ski, Schuhe und so weiter geht eigentlich auch schon in eine sehr aggressive Richtung. Und ich glaube, dass ich da einfach von der Abstimmung her ein bisschen zu aggressiv war und dann einfach gar nie in so einen richtigen Flow reinkommen bin, wo ich das Gefühl gehabt habe, dass jetzt ich schneller werden kann und einfach die Kontrolle habe über den Ski und so und das Gefühl für den Schnee habe. Das war gar nie so richtig da und dann war das ein ziemlich einfaches Rennen eigentlich mit engen Abständen und dann langt sowas eigentlich nicht. Also jetzt bei anderen Rennen hätte es vielleicht noch für den zweiten Durchgang gereicht mit so einem Abstand, aber das jetzt am Wochenende war einfach ein bisschen zu einfach dafür. Also da durfte man sich keine Fehler erlauben und ja, das war nicht gut genug.
Dazu nur noch mal kurz nachgefragt, weil das, glaube ich, auch nicht allen klar ist. Und du hast es auch direkt nach diesem Lauf in die AD-Kamera, sofern es eine Kamera war, gesagt, das war zu einfach.
Ja.
Was bedeutet das im Endeffekt?
Mir ist es ein bisschen zu einfach vorkommen. Ich bin jemand, der es eher liegt, wenn es ein bisschen anspruchsvoller ist, vom Gelände oder vom Untergrund. Jetzt ist der Hang in Val d'Isère grundsätzlich eigentlich schon eher anspruchsvoll. Aber die Bedingungen haben es eher einfach gemacht, weil es halt wirklich wie jetzt ganz normal präparierte Piste ist, für wo jeder in dem Skigebiet vorfindet. Also die haben das nicht mit Wasser bearbeitet und dann war es einfach, ist es nicht so schnell, ist es nicht hart oder so, sondern es werden dann relativ schnell Spuren im Lauf drin. Und damit komme ich einfach nicht so gut klar. Das ist nicht so mein Untergrund. Und die Kurssetzung war auch verhältnismäßig einfach, weil einfach keine Besonderheiten drin waren. Das war sehr rhythmisch von oben bis unten. Und das hat man gesehen, das war sicherlich ein sehr enges Rennen. Das ist immer ein Indikator eigentlich, dass es nicht wirklich schwierig ist. Aber es ist immer schwierig, dann schnell zu sein. Also das heißt jetzt nicht, dass da dann jeder schnell sein kann, sondern das zum Perfektionieren ist auch nicht einfach. Und da habe ich mir einfach sehr schwer getan, ja.
Jetzt war es ja für dich leider kein gutes Rennen. Nichtsdestotrotz war es für den Rest des deutschen Teams ein sehr erfolgreiches Rennen mit drei deutschen Herren, die in die Top 15 gefahren sind. Mit Fabi Graz, Alexander Schmid und Jonas Stockinger. Ich finde, man hat so ein bisschen das Gefühl, oder was heißt das Gefühl, man sieht es ja sehr deutlich an den Ergebnissen, dass sich bei euch im Team wirklich was getan hat im letzten Jahr. Kann man das irgendwie wie greifbar machen oder in Worte fassen, was da bei euch passiert ist?
Ja, ich glaube, das lässt sich schon irgendwie, also erklären lässt sich es auf jeden Fall. Ich probiere es auch irgendwie zum Erklären. Ich denke, da war ein ganz entscheidender Faktor, dass wir haben einen neuen Riesenslalom-Trainer ins Team bekommen. Auch erst letztes Jahr im November, also ziemlich spät. Das war relativ chaotisch, wie das Ganze zugegangen ist. Und er ist erst ab November bei uns dabei gewesen. Das ist ein Schotte, Michael Pilarski heißt er. Und der hat eine andere Philosophie, wie jetzt die Trainer, die uns die letzten Jahre betreut haben, ein bisschen eigentlich sehr, sehr rudimentär. Da geht es vor allem um die Linie, die gefahren werden soll. Und versteift sich gar nicht so auf irgendwelche technischen Details, sondern es geht hauptsächlich eben um diese Linie, um eine tiefe Linie, die gefahren werden soll. Und ich glaube, das hat sicherlich ein bisschen gedauert, bis das so angekommen ist, auch bis das so der ein oder andere Fahrer so in seinen Stil mit einbaut hat. Bei mir ging das, glaube ich, jetzt am schnellsten, würde ich sagen. Und bei den anderen sieht man das jetzt auf jeden Fall auch, dass das gut funktioniert. Der Alex ist jetzt auch aus der Verletzung wirklich sehr, sehr stark zurückkommen wieder. Und hat auch, glaube ich, wieder bisschen mehr Spaß dran, wenn jetzt auch das ganze Team um ihn rum, was jetzt dann derzeit gewachsen ist, ja, auch auf so einem Niveau fährt, wo man wirklich, ja, einfach in der Weltspitze irgendwie mithalten kann. Und ja, ich glaube, da hat sich so ein bisschen Dynamik auch entwickelt, dass wir uns da gegenseitig auch einfach ein bisschen hochzogen haben und motiviert haben. Und ich glaube, jetzt sind wir alle auf so einem Niveau, wo es wirklich darum geht, jetzt Top-Ergebnisse einzufahren.
Wenn man sich die anderen Teams so anschaut im DSV, sieht es ja eher düster aus. Wo der Riesenslalom war ja meistens immer so, oder lange immer so ein Sorgenkind. Und jetzt,
ja,
jetzt gibt es sehr wenig Slalom und Abfahrer, also oder Speedfahrer. Also es ist schon, hat sich ein bisschen verändert.
Ja, auf jeden Fall. Da hat sich jetzt einiges geändert. Wo ich ins Weltcup-Team gekommen bin, hatten wir, glaube ich, 3 Startplätze im Riesenslalom. Jetzt sind es 7. Und Slalom waren 7, jetzt sind es da nur noch 3. Also, das hat sich auf jeden Fall verändert. Ich kann es nicht sagen, an was das jetzt liegt oder an was das jetzt hinkt bei den anderen Disziplinen, weil wir dann doch auch ein bisschen getrennt voneinander unterwegs sind. Ich würde aber sagen, wir machen auf jeden Fall gute Arbeit im Riesenslalom. Es fehlen aber da trotzdem natürlich noch die, ja, eben diese Top-Ergebnisse, die Podestplätze, um die es letztendlich geht. Weil im Slalom fährt immer noch der Linus ein. Oder hoffentlich in Zukunft auch noch. Und im Speed, hat man einfach, da ist einfach ein Loch da, was jetzt erstmal zum Füllen gilt. Aber ich denke, auch da kommt eigentlich eine ganz solide Europacup-Mannschaft nach, die das füllen könnte. Aber ja, das dauert einfach nur ein paar Jahre.
Aber ich muss sagen, jetzt, also wenn wir jetzt beim Riesenslalom bleiben, es macht einfach für uns als Fans voll Spaß, euch zuzuschauen. Weil die letzten Jahre war es ja wirklich oft so, okay, der Alex Schmid ist da halt vorn weggefahren und hat seine halt guten Rennen gemacht und dahinter war dann auch oft halt immer die Frage, okay, wer fährt jetzt im zweiten Lauf? Schafft es überhaupt irgendwer? Und dann hatte man halt wirklich das Gefühl, so letzten Winter ist es dann immer mehr geworden, dass entweder du oder Fabi Graz oder Jonas Stockinger halt auch mal im zweiten gefahren seid. Und das ist einfach cool, dass da auch wieder so eine Breite im Team entstanden ist.
Ja, also finde ich auf jeden Fall auch. Ist auch noch cool, einfach, dass die ganze Stimmung in der Mannschaft ist dann auch besser, wenn man dann eben nicht schon um 11.30 Uhr oder sowas Feierabend hat für den Tag, wenn alle im Ziel sind nach dem ersten Durchgang, sondern wenn man dann da auch als Mannschaft eben vertreten ist im zweiten Durchgang mit mehreren Athleten und einfach da so gewisse Stärke vorweisen kann, das ist auf jeden Fall cool. Und ja, ich freue mich, wenn's auch mehr Spaß macht, zuzuschauen. Ich hoffe, dass mir dann da eben jetzt auch die Ergebnisse dann auch kommen. Nicht nur mannschaftlich vertreten sind, sondern auch in der Ergebnisliste ganz vorne dabei sind.
Ich habe vorhin schon mal gesagt, die Saison ist quasi schon halb rum. Also 4 Rennen waren, 5 sind noch. Also Riesenslalom. Und du hast vor der Saison in einem Interview mal gesagt, du bist auch ein bisschen aufgeregt deswegen, weil du selber rausfinden musst, ob es so weitergeht nach letzter Saison oder ob du mit dieser letzten Saison quasi ein One-Hit-Wonder warst. Nach der quasi halben nächsten Saison, was sagst du jetzt selber?
Also ich glaube nicht, dass ich ein One-Hit-Wonder in dem Sinn war, auch wenn mir jetzt die Ergebnisse nur wenig fehlen, die ich mir erhofft habe oder die ich mir auf jeden Fall als Ziele gesetzt habe. Ich glaube aber, dass ich, das war auf jeden Fall vor Sölden, das weiß ich noch. Da war ich aufgeregt, wenn man da weiß, man nie richtig, wo man steht. Ich glaube, in Sölden habe ich ganz guten Auftakt gezeigt mit dem 11. Platz. Da war ich dann sehr beruhigt und dann hat sich das Thema für mich eigentlich schon erledigt. Oder diese Frage. Jetzt seitdem sind nicht so viele Ergebnisse rausgekommen, mit denen ich zufrieden sein kann. Aber ich bin mir sicher, dass die noch kommen und dann erübrigt sich das Thema, glaube ich, auch komplett.
Starke Aussage übrigens.
Ja, irgendwie muss man ja dran glauben, sonst bringt es ja nichts, wenn man jetzt da zu demütig ist.
Richtige Einstellung.
Das kann dir auch nicht passieren, Finzi.
Weiß nicht. Ich werde immer demütiger, glaube ich.
Jetzt kommt mit dem Erfolg, ja, vielleicht. Ist die Größe.
Wenn über dich gesprochen wurde im Fernsehen, dann ging es häufiger darum, dass du zugelegt hast. Und es sind immer 10 Kilo rumgespukt. Und manche haben gesagt, 10 Kilo Muskelmasse. Und ich habe mich dann gefragt, stopp, Moment, so viel Zeit hat der, also auch nicht. Nicht, dass ich dir nicht alles zutrauen würde, aber was ist da genau passiert und wie sah denn dieser Sommer aus? Also wurscht, ob es jetzt 10 Kilo insgesamt sind oder 10 Kilo Muskelmasse. Du kannst ja nicht viel gemacht haben, außer pumpen, essen, pennen irgendwie.
Die Bass-Transformation halt.
Ja, genau, ja. es waren tatsächlich so ungefähr 10 Kilo, die ich zugenommen habe. Muss aber auch fairerweise sagen, ich bin ziemlich leicht immer gewesen so. Und habe auch über den Winter immer sehr stark abgenommen. Also das hatte ich früher schon, dass ich vom Saisonende bis zum Saisonanfang 10 Kilo zugenommen habe, aber dann habe ich die 10 Kilo oft wieder verloren. Jetzt bin ich aber nach der Saison eben auch wieder relativ leicht rauskommen und habe dann schon 10 Kilo zugenommen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Muskelmasse das war, aber Fett bin ich nicht, oder es war nicht viel Fett dabei auf jeden Fall. Aber ja, ich habe das haben wir auf jeden Fall auch als Ziel gesetzt, dass ich zunehme, auch wegen dem Thema Super-G und so weiter, dass ich da einfach konkurrenzfähiger bin, wenn ich einfach ein paar Kilo mehr habe. Darum war das für mich eigentlich von Anfang oder Ende des letzten Saison schon direkt das Ziel. Drum habe ich so Mitte April eigentlich dann auch mit dem Krafttraining direkt angefangen. Also deutlich früher als der Rest. Und das hat mir sicherlich geholfen. Ich habe das dann eigentlich auch den ganzen Sommer lang durchgezogen, war da ziemlich konsequent und habe da einfach so Kontinuität reinbracht mit eben Pumpen, Essen, Schlafen. Und dann hat es zum ersten Mal so richtig gut geklappt mit dem Zunehmen. Also da war ich auch wirklich zufrieden, wie das gegangen ist, so körperlich, wie ich mich entwickelt habe. Ja, und das hilft mir jetzt sicherlich auch beim Skifahren. Also es stimmt schon, ist schon was dran an den Gerüchten.
Aber was hast du dann anders gemacht? Weil das war jetzt die letzten Jahre ja immer dein Ziel, dass du zunimmst.
Ja, auf jeden Fall. Eben, ich glaube, diese Kontinuität war sicherlich wichtig. Ich hatte jetzt zum ersten Mal einen Sommer, wo ich wirklich an einem Standort war und nicht irgendwie immer zu verschiedenen Orten gereist bin. Jetzt die letzten Jahre war es oft, dass ich vom Bodensee dann im Allgäu war, dann war ich wieder mal in Innsbruck eine Zeit lang, dann war ich, ich war eigentlich oft viel unterwegs und das, hat mir auf jeden Fall deutlich erschwert. Das war jetzt auch der erste Sommer, seitdem ich mit meiner Freundin zusammen wohne, in einer Wohnung. Und das war sicherlich auch gut, einfach mit dem Kochen, dass man dann auch miteinander kocht, miteinander isst. Das hat mir auf jeden Fall geholfen. Ich glaube, das waren die ausschlaggebendsten Faktoren. Jetzt am Training habe ich jetzt nicht so viel verändert. Muss ich sagen. Tendenziell eher weniger trainiert als davor.
Besser recovered. Der Muskel wächst in der Pause, oder?
Ja, vielleicht, ja.
Aber ist dir das leicht gefallen, auf einmal mehr zu essen? Oder und wie hat sich dann auch angefühlt, als du dann wieder auf Ski standest?
Also Essen ist mir noch nie leicht gefallen. Das ist sicherlich der Grund, warum ich es jetzt auch immer so damit gekämpft habe oder auch immer noch kämpfe, weil ich einfach ein extrem schlechter Esser bin. Drum glaube ich eben, dass dieser Rhythmus so wichtig ist, dann, dass ich mir da ein wenig leichter tue mit dem Essen. Und beim Skifahren muss ich sagen, habe ich mir den Unterschied ein bisschen größer erhofft eigentlich. Wir sind im Juli, waren wir dann in Norwegen auf dem Gletscher das erste Mal beim Skifahren. Und da war ich halt sicherlich, ja, auch, hatte ich auch schon die 10 Kilo mehr und habe dann gedacht, jetzt ja, ist ganz was anderes, jetzt muss ich es wieder neu lernen, aber eigentlich war es ziemlich ähnlich. Aber irgendwas wird es schon machen, weil das waren die letzten Jahre auf jeden Fall ein Punkt, wo ich sicherlich viel Verbesserungspotenzial habe und auch einfach ein bisschen Zeit liegen lassen habe auf der Strecke. Ganz einfach.
Jetzt habe ich noch einen Punkt auf meiner Liste stehen, über den wir gerne mit dir sprechen würden. Du hattest ja auch eine Zeit in deiner Karriere, in der du dich selber finanzieren musstest und in der du außerhalb des Verbandes trainieren musstest, auf dich alleine gestellt warst. Du warst in der Saison 21/22 war es, Teil des Privatteams Global Racing. Kannst du vielleicht für alle, die jetzt nicht so tief im Skifahren drin sind, nochmal kurz erklären, wie das Konzept von dem Team aussieht und warum du dich damals für diesen Schritt entschieden hast?
Ja, also das Global Racing Team ist so ein, es wurde gegründet von Paul Epstein, das ist der Trainer von dem Team. Und der hat das unter der Prämisse gegründet, eben genau solchen Leuten die Chance zu geben, die aus dem Nationalteam geflogen sind, sich wieder zurückzukämpfen, weil das einfach im Skisport extrem schwierig ist, das irgendwie alleine zu stemmen. Wenn man ohne die Unterstützung vom Verband probiert, ja, den Sport einfach auf einem hohen Niveau weiterzuführen. Aber auch für solche Exoten war das dann auch so Anlaufstelle, die jetzt gar keinen nationalen Skiverband im Rücken haben. Da ist jetzt das beste Beispiel der Sam Maas, der für Belgien startet, die jetzt eigentlich kein Team um sich rum hätten und für die ist das sicherlich auch super Gelegenheit, immer Team zum Trainieren, das einfach auf Weltcup-Niveau agiert und einfach mittlerweile auch international so Standing hat wie ein Weltcup-Team. Also das wird von den anderen Nationen sicherlich wirklich auch hoch angerechnet, was da für Arbeit geleistet wird in dem Ganzen. Und dazu kommen bin ich eigentlich, nachdem ich das Bescheid gekriegt habe, dass ich eben nicht mehr in der Mannschaft bin für die kommende Saison, war mir eigentlich direkt klar, dass ich jetzt so nicht aufgeben will, weil letztendlich ist das für viele dann das aus einfach. Wenn du da nicht mehr nominiert wirst für die Kader, kannst du nur ganz, ganz schwer den Sport eben so weiterführen, wie ich das gern gemacht hätte. Und dann habe ich mich da eben gleich gemeldet bei dem Paul. Und ja, habe mich dann da angeschlossen. Das war sicherlich ein interessantes Jahr. Da habe ich ganz viel lernen können, auch was so Selbstständigkeit betrifft, weil so ein Skiverband wird einem natürlich viel abgenommen. Es wird viel für einen organisiert. Auch das Finanzielle ist sicherlich natürlich auch ein Teil, wo man sich jetzt im Verband nicht so drum kümmern muss oder jetzt nicht in dem Ausmaß. Und das bei Global Racing war einfach ja ganz was Neues, was so die Persönlichkeitsentwicklung betrifft, aber auch das Skifahrerische. Der hat natürlich auch ganz andere Philosophie von dem Skifahren gehabt, ganz andere Trainerkarriere hinter sich. Und auch ähnlich wie unser jetziger Trainer ging es bei dem viel über so eine Linie beim Skifahren, um ja, die er einfach probiert hat, uns beizubringen. Und das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Ich habe in dem Jahr einen riesigen Schritt gemacht. Hab dann erst im Europacup wirklich gut die Resultate eingefahren, Podestplätze, durfte dann am Schluss von der Saison auch zum ersten Mal im Weltcup fahren, habe dann da direkt Punkte gemacht, um mich dann eigentlich eben für die kommende Saison wieder für Mannschaft oder für Platz im DSV wieder nominiert. Und das hat auf jeden Fall eben für mich genau den Effekt gehabt, was das Team oder für was das Team da ist, eben Athleten wieder zurück ins Nationalteam zu bringen. Und das war sicherlich für mich ein ganz, ganz wichtiges Jahr, von dem ich auch jetzt immer nur sehr einfach ja, persönlich wie auch skifahrerisch mir das auf jeden Fall weitergeholfen.
Aber ja, schon auch, wenn ich das richtig verstehe, schon irgendwie auch, man könnte sagen, ein Gamble dieses Jahr gewesen. Du hast bei Eurosport, glaube ich, mal gesagt, ein zweites hättest du dir nicht leisten können, finanziell. Also wenn es klar ist, also in diesem Jahr schaffe ich den Sprung zurück oder halt nicht.
Ja, ja, genau. Also für mich war ja auf jeden Fall kein zweites Jahr drin gewesen. Ich bin zum Glück bei der Bundeswehr drin geblieben und habe da meine Förderung weiterbekommen. Habe aber sonst mein ganzes Erspartes da auf den Kopf gehauen in dem einen Jahr, was jetzt aber auch sicherlich wert gewesen wäre. Also ich hätte es auf jeden Fall bereut, wenn ich das nicht gemacht hätte. Selbst wenn es jetzt nicht geklappt hätte, es war eben ein tolles Jahr, das war ein interessantes Jahr. Und ja, das ist sicherlich ein riesiger Faktor, das Finanzielle, was dann auch viele daran hindert, nochmal weiterzumachen oder dann vielleicht in ein zweites Jahr zu gehen, wenn das erste nicht ganz reicht. Auch wenn man sich verbessert hat, das hat es ja auch gegeben. Jetzt zum Beispiel der Jonas Stockinger, mein Teamkollege, der war im gleichen Jahr in der gleichen Situation wie ich. Der wurde auch nicht mehr fürs Team nominiert und hat sich dann einem anderen Privatteam angeschlossen. Der musste aber nochmal zweites Jahr dranhängen, bis es dann klappt hat. Und da ist das sicherlich nicht leicht, dann die Entscheidung irgendwann, weil es ja dann wirklich um sehr viel Geld geht, was man da in die Hand nehmen muss. Aber das ist natürlich auch ein super Sport, dem ich auf jeden Fall gern treu geblieben bin und da auch ja alles dafür gegeben habe, finanziell wie auch so.
Das ist schon ein krasses Commitment, finde ich immer so aus unserer Sicht. Also bei uns gibt es das ja so eigentlich nicht. Und ich finde das schon immer krass, wenn es dann, weil es gibt ja schon viele Beispiele, die das machen. Die meisten schaffen es ja dann eigentlich eher nicht wieder zurück.
Ja, es schaffen nur die wenigsten, leider. Aber man muss auch sagen, das ist ja jetzt auch kein rausgeschmissenes Geld, also ist auf keinen Fall. Das ist super, super cooles Jahr gewesen. Also man lernte da dann auch coole neue Leute kennen. Ich habe da jetzt dann, das ganze Team ist dann natürlich eher in Englisch, also da spricht man dann hauptsächlich Englisch. Das hat mir jetzt zum Beispiel auch noch extrem geholfen, mein Englisch zu verbessern. Also das war jetzt einfach, hätte man sagen können, ein extrem teurer Sprachkurs so für ein Jahr.
Ein bisschen Skifahren auch noch gelernt dazu, also
ja, rundum, auch, ja.
Nicht schlecht.
Ja. Ja, aber ja. Es ist ja wohl eher mit der Situation vergleichbar, wie, weiß ich nicht, jemand, der Name Any Bürojob macht und dann aber auf den Trichter kommt, okay, weil es mein Traum ist, irgendwie haue ich jetzt mein Erspartes auf den Kopf, damit ich das halbe Jahr irgendwie irgendwo surfen gehen kann.
Ja.
Oder? Also quasi, du machst ja das, was irgendwie dein Lebensinhalt einer ganzen Weile ist. Darum geht's ja.
Ja, ganz genau. Also drum lohnt sich das ja eben auch. Ich kenne einen, also jetzt einer, der jetzt im Moment bei Global Racing Team ist, ein Kanadier, das ist der Bruder von der Slalom-Weltmeisterin, von der, wie heißt sie, Lawrence Saint-Germain, ihr Bruder heißt William Saint-Germain. Und der ist, der hat seine Karriere beendet, der war im kanadischen Nationalteam und hat dann 4 Jahre später oder hat 4 Jahre als Ingenieur geschafft in Kanada und hat das aber jetzt nicht als so erfüllend angesehen und hat dann nach 4 Jahren wieder seine Karriere wieder neu angefangen, musste auch wirklich von neu anfangen, weil seine Punkte halt, seine FIS-Punkte ziemlich hoch waren, also konnte gar nicht auf dem Niveau wieder einsteigen, wie auf dem er aufgehört hat. Der ist jetzt mittlerweile 32 oder so, fährt immer noch in dem Team Global Racing und sagt, das ist die beste Entscheidung seines Lebens. Der hat in Kanada sein Haus verkauft, dass er wieder Skirennen fahren kann. Also das ist einfach, das ist viel mehr als jetzt nur dieses wieder in einem Team sein, sondern der ganze Sport ist einfach, das ist Teil des Lebens von uns Skirennfahrern auf jeden Fall. Und da tun sich ganz schwer, ganz viele ganz schwer, das hinter sich zu lassen. Und ja, sogar teilweise, dass sie sogar wieder der ganz gut verdient als Ingenieur, das aufgeben hat, dass er letztendlich wieder Rennen fahren kann.
Ja, und ich meine, das berühmteste Beispiel dafür, dass man diesen Sport nicht so ganz hinter sich lassen kann, hat am Wochenende eine Abfahrt gewonnen.
Ja, genau. Also, das ist einfach ein schöner Sport und ist auch schön zum Sehen, dass da so viele so dran hängen, glaube ich, und das nie wirklich aufgeben.
Ja, schon so von außen stehen schon ein bisschen so eine Sucht da. Also, man kriegt es ja auch so mit, wie schwer sich die Leute, die ich jetzt kenne, die es vielleicht nicht ganz geschafft haben im Skifahren, wie schwer sich alle tun, dann irgendwann mal da einen Schlussstrich zu setzen. Also klar, ich denke, bei uns im Sport ist es wahrscheinlich auch schwierig und ich weiß auch jetzt schon, wenn das bei mir mal soweit sein wird, das Leben aufzugeben als Sportler ist wahrscheinlich schon ein harter Schritt, aber so im Alpinen beobachtet man das schon sehr oft, dass immer, ja, da wird schon nochmal eine Saison drankangen und solange man noch im Kader ist. Also da sieht man schon ganz oft Leute, die das einfach ja einfach nicht loslassen können.
Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, dass man halt so viele Privilegien natürlich auch hat mit dem Sport und einfach auch an viele, viele Orte kommt und das ist dann auf einmal rum. Das Leben, das da dann sich, glaube ich, viele schwer.
Ja. Anton, du sagst, du hast aus diesem Jahr super viel mitgenommen. Jetzt hast du ja, ich sag mal, zwei Systeme erlebt. Einmal das Verbandssystem und einmal eben ja dieses System auf eine besondere Art und Weise in so einem Privatteam irgendwie auch auf sich selbst gestellt zu sein. Gibt es Punkte, die du dir irgendwie heute zurückwünschst aus deinem Jahr damals?
Zurückwünschen.
Das darf ich jetzt natürlich nicht sagen.
Nein. Ja, das sage ich schon, wenn es so wäre.
Aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
Ja, ich verstehe es schon, ja. Zurückwünschen gar nicht so unbedingt. Es ist mehr so, dass ich die Dinge, die mir da wichtig waren, habe ich auf jeden Fall mitgenommen jetzt ins Team und probiere ich auch so weiterzuführen, dass ich einfach jetzt also gewisse Selbstständigkeit habe und auch probiere, mein Ding so ein bisschen durchzuziehen. Das war damals sicherlich auch so, dass man da jetzt nicht so auf einen geschaut hat vielleicht. Also jeder konnte letztendlich das machen, was er will. Das hat schon mit dem Konditraining über den Sommer angefangen. Da war jetzt kein Stützpunkttrainer vor Ort. Auch die Trainingspläne musste man sich selber irgendwie erarbeiten. Und da habe ich mich einfach in der Zeit sehr viel auch mit Krafttraining und so weiter auseinandergesetzt, was mir jetzt sicherlich sehr viel hilft. Und ich habe jetzt da einfach einen Weg für mich gefunden, den ich auch jetzt nur weiter verfolge, der ein bisschen anders ist als der Rest, als das die anderen bei uns im Team machen. Aber ich habe das Gefühl, dass ich sehr gut damit klarkomme und macht mir auch deutlich mehr Spaß so. Und das sind einfach so die Sachen, die ich probiere weiterzuführen, ohne dass ich es mir jetzt herwünschen müsste.
Ja. Was machst du da jetzt anders als die anderen?
Ja, also mein Fokus liegt, wie gesagt, auf jeden Fall im Krafttraining. Die anderen haben vielleicht mehr Ausdauertraining auf dem Plan. Das umgehe ich etwas. Und ja, letztendlich eben weniger ist mehr. Ich trainiere tatsächlich gar nicht so viel. dafür relativ kurz und knackig. Und ja, aber meine Testergebnisse, die wir jetzt dann bei unseren Krafttests und so weiter haben, die werden eigentlich jedes Mal nochmal ein Stück besser. Also ich steigere mich weiterhin. Und ich denke, das ist ja eigentlich der beste Indikator, dass man Sachen richtig macht.
Jetzt geht's ja am Wochenende für euch in Alta Badia weiter. Am Sonntag steht der Riesenslalom an. Und danach, ich glaube, ein paar ruhigere Tage. Wie sehr freust du dich dann schon dann auf die Pause?
Ey, auf die Pause, das ist noch gar nicht so im Kopf. Ich freue mich jetzt erstmal auf Alta Badia. Das ist jetzt sicherlich ein wichtiges Rennen für mich. Und dann kann die Pause auch kommen. Ich probiere mir jetzt da noch nicht so zu sehr drauf zu konzentrieren, weil dann wird man nur irgendwie müde oder faul. Ich probiere das nur hoch zum Halten, die Anspannung. Weil jetzt ja eben, wie gesagt, es waren nicht viele Rennen hintereinander, da ist auf jeden Fall so ein bisschen so ein Rhythmus da. Ich bin seit Mitte November unterwegs und nicht mehr daheim gewesen, also weiß ich nicht mehr, wie es daheim ist, drum ziehe ich das jetzt gerade noch mal ein paar Tage durch, bis ich dann endgültig mal Pause habe und dann kann ich richtig abschalten. Aber ja, bis jetzt geht's noch gut.
Im Südtirol lässt sich's ja aushalten und Alta Badia.
Ja, sehr, sehr, sehr schön. Ja.
Von außen betrachtet sieht Alta Badia schon auch immer ziemlich geil aus, so der Slalom. Der Riesenslalom, meine ich.
Das ist mein absoluter Lieblingshang. Das ist mein Lieblingsrennen. Das ist der Riesenslalom oder der ist so der Klassiker jetzt im Riesenslalom auf jeden Fall, wie jetzt Kitzbühel im Slalom oder jetzt in der Abfahrt oder so oder auch im Slalom. Ist Alta Badia sicherlich im Riesenslalom.
Und ich glaube, du hast doch auch gute Erinnerungen an Alta Badia, oder? Also ich glaube, wann war das letztes Jahr oder vor 2 Jahren? Da bist du doch mit ziemlich hoher Startnummer noch, ich glaube, in die Top 15 gefahren, oder?
Letztes Jahr war da mein bestes Ergebnis bis dahin, da bin ich Elfter geworden, ja. Also ich komme da auch immer gern hin, weil da die Resultate eigentlich immer ganz gut waren. Ja.
So geht's mir immer, wenn ich nach Ramsau komme.
Ja, da bist du auch, oder? Da bist du auch richtig gut gewesen, das heißt, ja.
Ja, fahre ja auch immer relativ gern hin.
Ist aber auch schön da, gell? Da am Dachstein, da bin ich auch schon mal Skirennen gefahren, Ramsau. Das ist ein Sessellift.
Ja, ist auf jeden Fall. Ja, lässt sich schon aushalten hier.
Ja, probieren wir es beide gut zu machen, oder? Am Wochenende.
Ja, hört sich nach einem Plan an.
Dass wir wieder gern herkommen.
Genau, nicht, dass es irgendwann mal noch dreht und man nicht mehr herkommen will.
Also bei mir auf jeden Fall nicht. Ich komme hier, glaube ich, ich werde immer gern hinkommen. Nach Alta Badia.
Ich glaube auch, dass sich es bei mir nicht mehr ändert. Dafür war ich schon zu oft gut hier, dass es noch irgendwann mal negativ in Erinnerung bleiben wird.
Aber Anton, dann sagen wir auf jeden Fall vielen Dank für deinen Besuch und
danke.
Ganz viel Glück und Erfolg fürs Wochenende.
Ja, gern. Ich habe mich gefreut, dass ich hier jetzt mal mein Senf zu allem Möglichen geben konnte. Ungefragt. Teilweise auch, aber das hat mir nichts gemacht. Danke für die Einladung, ja.
Genau das brauchen wir. Danke dir. Und
das ist ja der Sinn des Podcasts.
Eben. Und falls du den Sebi in Alta Badia sehen solltest, erinnere ihn dran, dass er der Coco immer noch ein Weihnachtsgeschenk schuldet. Und okay, der kauft ja da meistens recht kurzfristig noch ein, nach allem, was er erzählt hat.
Ja, ist eine gute Idee.
Ja, den werde ich jetzt hier, ich denke morgen oder so, das kommt er auch hierher. Den sehe ich auf jeden Fall.
Sehr gut. Ja, dann macht es gut und frohe Weihnachten.
Danke schön, euch auch. Frohe Weihnachten.
So, das langt. Es reicht genug für heute.
Es ist spät.
Es ist spät am Abend, am Montagabend. Wir hoffen, ihr genießt das, was wir da euch jetzt hingeworfen haben diese Woche. uns hat es viel Spaß gemacht. Wir werden Riesenslalom gucken in Alta Badia. Und ansonsten ist jetzt schon bald Weihnachten. Sehr bald. Und wir müssen mal noch gucken, was wir dann so machen. Wir geben Bescheid.
Was wir da so zaubern.
Wenn ihr uns mit irgendwas Bescheid geben müsst, wollt, könnt, dann macht ihr das per E-Mail an team@skihappens.de oder auf Instagram @ski.happens. Und selbstverständlich habt ihr dem Vinzenz Weihnachtsgeschenke zu machen in Form von
vielen guten Bewertungen und Follows.
So.
Finzi, fingers crossed for the weekend.
Danke.
Viel Glück. Hau rein.
Das gucken wir natürlich
haben
auch.
Große Erwartungen.
Sehr gut. Mal schauen, ob ich mit dem Stand halten kann.
Ist doch dein Lieblingsort.
Ja, das weiß ich nicht, aber schauen wir mal. Kann ich vielleicht am Samstag sagen.
Wir drücken die Daumen. Sei nicht zu demütig jetzt.
Nee, so schlimm wird es jetzt auch nicht.
Am Wochenende. Bis bald an dieser Stelle bei diesem Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Auf Wiederhören.
Tschüss.
So, ciao.